SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
24. Dezember 1914. Der Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg.
In einem kleinen Ort in Belgien kann man es noch hören. Das Echo des Ersten Weltkriegs. Jeden Abend um 8 Uhr erklingt in Ypern der Last Post. Mit dem militärischen Hornsignal erinnern Feuerwehrleute der Stadt unter dem Mähnentor an jene Soldaten, die zwischen 1914 und 1918 ihr Leben auf den Schlachtfeldern in Flandern und andernorts ließen. Anfangs, sagt Benoît Mautry, der Präsident der Last Post Association von Ypern, spielten die Belgier nur für die britischen Soldaten und deren Verbündete aus dem Commonwealth.
But nowadays, in the United Europe,
doch heutzutage, im vereinten Europa, nehmen wir in Gedanken auch die deutschen Soldaten mit auf, die hier gefallen sind.
Vor 110 Jahren stehen in Flandern deutsche Truppen den belgischen, französischen und britischen Verbänden gegenüber. Die Kämpfe sind blutig, die Geländegewinne gering. Ein Stellungskrieg zeichnet sich ab. Das Gebiet um Ypern wird Teil der Westfront, die sich von der französisch-schweizerischen Grenzregion bis hin zum Ärmelkanal zieht. Ehe noch die Blätter fallen, seid ihr wieder zu Hause, hatte der deutsche Kaiser Wilhelm II. Im August 1914 seinen Soldaten versprochen. Doch denen schwant allmählich, dass sie den Winter in den nasskalten, von Ratten bevölkerten Schützengräben verbringen müssen. Heiligabend rückt näher. Und plötzlich passiert etwas Außergewöhnliches.
Wir hörten, wie die Deutschen sangen »Stille Nacht« und wir stimmten alle mit ein. Keine Schüsse, keine Granaten, nur Gesang. Sobald es hell wurde, riefen die Deutschen »Frohe Weihnachten, ihr englischen Tommies!« und wir riefen zurück »Frohe Weihnachten, ihr deutschen Jerrys!« Wir sahen ein oder zwei, die aufstanden und winkten. Einige taten das Gleiche und dann gingen wir ganz vorsichtig aufeinander zu. Was für ein Tag! Wir bekamen etwas von ihrem Schnaps und sie bekamen etwas von unserem Rum.
So erinnert sich der britische Grenadier William Greg Nottle an das, was später als Weihnachtsfrieden bekannt werden sollte. Das Ganze geschieht an mehreren Stellen und ist nicht von oben geplant, wie die Historikerin Karin de Ricke vom In Flanders Fields Museum in Ypern betont.
Die konkrete Initiative zur Verbrüderung ging immer spontan von einzelnen Soldaten auf der einen oder anderen Seite aus, die andere ermutigten, aus den Schützengräben herauszukommen und sich auf halbem Wege im Niemandsland zwischen den Stellungen zu treffen.
Verschiedene Faktoren hätten diese lokal begrenzten Formen der Waffenruhe begünstigt.
It has to do with Christmas and the Christian tradition.
Natürlich hat es mit Weihnachten zu tun und der dahinterstehenden Tradition. Es handelte sich um einen kurzen Ausbruch des Friedens, der sich nicht nur mit dem menschlichen Willen erklären lässt. Die erste Flandernschlacht endete am 22. November. Es folgte eine Phase, in der man sich gegenseitig in Ruhe ließ. Die Soldaten dachten, dass sie an Weihnachten wieder zu Hause wären. Stattdessen lagen sie immer noch in den Schützengräben. Sie fühlten sich in diesem Moment also mehr den Soldaten auf der anderen Seite verbunden als ihren Familien zu Hause.
Hinzu kommt, das Wetter ist trockener geworden in Flandern.
Es ist sternklare Mondnacht, das erste Mal seit langer Zeit. Es beginnt auch wieder zu gefrieren.
Notiert der deutsche Leutnant Kurt Zemisch für den Abend des 24. Dezember 1914 in sein Kriegstagebuch. Seinen Leuten hat er befohlen, an diesem und den folgenden Tagen keinen Schuss abzugeben. Die britischen Soldaten liegen nur 100 Meter entfernt von den deutschen Stellungen. Beide Seiten können sich durch Rufe miteinander verständigen. Zwei deutsche Soldaten wagen es schließlich und gehen durch die Drahtverhaue in Richtung der Briten.
Von drüben her kamen ihnen allmählich zwei Engländer in einem natürlichen Weidegraben entgegen. In den Schützengräben hüben und drüben war inzwischen eine gespannte Aufmerksamkeit auf das, was nun geschehen würde. Endlich kam der eine Engländer aus dem Graben heraus, nachdem sich die vier Leute andauernd angerufen hatten, und hielt beide Hände hoch. In der einen Hand hielt er die Mütze voll englischer Zigaretten und Tabak. Der Engländer kam nun auf unsere beiden Leute zu und wünschte ihnen ein frohes Weihnachten und reichte unseren Leuten die Hand, die den Gruß herzlich erwiderten. Da klatschten die Engländer in dem Schützengraben und wir in die Hände und riefen begeistert: Bravo!
Alkohol und Zigaretten wechseln also die Besitzer. Andernorts tauschen die Soldaten Ordensbänder oder Uniformknöpfe. Bilder von Frauen, Freundinnen oder Familie werden gezeigt. Vom Leben bis zum Tod sind es oft nur wenige Schritte. Bei Fleurbet im französischen Departement Pas-de-Calais bestatten Deutsche und Briten etwa 100 gefallene Kameraden, deren Leichen im Niemandsland zwischen den Schützengräben liegen. Hier und da posieren die Gegner für ein gemeinsames Foto. Singen tun sie natürlich auch. Und wie?
Wir sangen alle möglichen Weihnachts- und Heimatlieder, und von unserem Dorf her klangen durch die kalte Sternnacht deutlich und klar die Weisen unserer Musikkapelle.
Doch das ist noch nicht alles. Nahe der französischen Ortschaft Frélignier, etwa 20 Kilometer südlich von Ypern, direkt hinter der belgischen Grenze, muss der deutsche Soldat Johannes Niemann mit seinem Zug an Heiligabend die Stellung halten. Plötzlich donnern Salven durch die Nacht. Der Grund?
Unsere Leute hatten einen Tannenbaum mit brennenden Lichtern auf den Schützengraben gestellt und die Engländer schossen in der Annahme, dass es sich um eine Kriegslist handelte. Als sie dann merkten, dass es ein Christbaum war, stellten sie das Feuer ein.
Am ersten Weihnachtstag dann auch hier. Verbrüderungsszenen im Niemandsland. Tabak, Schnaps und Schokolade werden getauscht.
Dann brachte ein Schotte einen Fußball geschleppt. Es entwickelte sich nun ein regelrechtes Fußballspiel mit hingelegten Mützen als Tor. Auf dem gefrorenen Acker war das nun so eine Sache. Das Spiel endete 3-2 für Fritz.
Wenige Kilometer entfernt, bei Wolverhame und Kemmel, wird weiter geschossen. Untersuchungen von Historikerin De Ricke und ihren Kollegen zeigen, dass allein in der Gegend von Ypern am 24. und 25. Dezember 54 Briten sterben. Und dennoch, schätzungsweise mehr als 100.000 Soldaten legen in diesen letzten Dezembertagen 1914 die Waffen für einen Moment nieder. In einigen wenigen Fällen dauert der Weihnachtsfrieden bis ins neue Jahr hinein. Auch von der Front im Osten gibt es Berichte über begrenzte Waffenruhen. Soldaten, die plötzlich nicht mehr gegeneinander kämpfen? Ein Albtraum für die Kriegsherren, sagt Karen De Ricke.
Schon im November 1914 hatte sich Winston Churchill, damals Marineminister der britischen Regierung, gefragt, was würde passieren, wenn die Armeen plötzlich gleichzeitig die Waffen niederlegen und sagen würden, dass es eine andere Art der Streitbeilegung geben müsse? Diese Vorstellung machte vielen Kommandeuren Angst und der Weihnachtsfrieden zeigte, dass das geschehen konnte.
Doch der währt eben nur ein paar Tage. Sonnebeke am 1. Januar 1915. Am Neujahrsabend verlassen einige Deutsche die Schützengräben, um Kontakt mit den gegenüber in Stellung liegenden Franzosen aufzunehmen. Die eröffnen sofort das Feuer. Der Ton ist gesetzt, das erbarmungslose Töten zurück. Und es soll auf keinen Fall wieder unterbrochen werden. Ein Jahr später wollen die Befehlshaber unter allen Umständen sichergehen, dass diesmal zu Weihnachten die Waffen nicht schweigen. Die deutschen Stabsoffiziere geben folgenden Befehl aus.
Jeder Versuch der Verbrüderung mit dem Feind, wie zum Beispiel eine stillschweigende Abmachung, nicht aufeinander zu schießen, gegenseitige Besuche, Austausche von Neuigkeiten, wie es letztes Jahr an Weihnachten und Neujahr passierte, ist hiermit streng verboten. Zuwiderhandlungen werden als Hochverrat betrachtet.
Ähnlich klingt es bei Franzosen und Briten, die jeden Kontakt mit den Deutschen, die inzwischen Bosch oder Hunnen genannt werden, verbieten. So etwas wie den Weihnachtsfrieden habe es seither nicht mehr gegeben, sagt Karen De Ricke.
Ich denke, wenn wir heute einen Waffenstillstand haben, dann ist das meist eine Feuerpause, um Zivilisten zu helfen. Das ist etwas anderes. Beim Weihnachtsfrieden sahen die Soldaten ihren Gegner als menschliches Wesen. Das war nicht einfach nur ein britischer oder deutscher Soldat, sondern ein Mensch wie jeder andere.
Wenn man aber sein Gegenüber als Menschen sieht, ist es leichter, einen Waffenstillstand zu vereinbaren, als wenn man der anderen Seite ihr Menschsein abspricht, was in modernen Kriegen der Fall ist. Solch ein Weihnachtsfrieden wäre heute nicht mehr möglich.
Such a Christmas truce wouldn't be possible.
Als die Waffen im November 1918 endlich dauerhaft schweigen, haben sich weite Teile der Westfront in Flandern und Nordfrankreich in eine apokalyptische Wüste aus Schlamm und Trümmern verwandelt. Ypern ist nahezu komplett zerstört. Im Januar 1919 spricht sich Winston Churchill dafür aus, die Ruinen so zu belassen, wie sie sind, als Pilgerstätte für die Nachfahren der Gefallenen. Die Bürger Yperns halten dagegen, richten ihre Stadt wieder auf. Das Minentor wird jedoch zur zentralen Gedenkstätte für die toten Soldaten aus Großbritannien und den Ländern des Commonwealth. Zur Einweihung am 24. Juli 1927 erklingt dort zum ersten Mal der Last Post, eine Melodie, mit der in früheren Zeiten beim Militär das Ende eines Tages eingeläutet wurde. In Ypern macht die Last Post Association daraus ein tägliches Gedenken. Der Ablauf ist über all die fast 100 Jahre immer gleich, erklärt Präsident Benoît Mautry.
So, traffic is stopped, 7:30.
Jeden Abend um 7:30 wird der Verkehr gestoppt. Kurz vor 8 kommen die Hornspieler an, um 8 bitten wir um Stille und Aufmerksamkeit. Es erklingt der Last Post, ursprünglich das letzte Signal des Tages. Symbolisch ehren wir damit die gefallenen Soldaten und erinnern so an das Ende ihres irdischen Daseins. Dann wird der Auszug eines Gedichts von Lawrence Binyon als Mahnung vorgetragen, gefolgt von einer Schweigeminute. Anschließend können Besucher Kränze niederlegen und zum Schluss erklingt der Reveil. Das war das erste Signal des Tages und meint hier in übertragenem Sinne den Beginn des ewigen Lebens der Gefallenen.
Wie jeden Tag werden sich auch dieses Jahr an Heiligabend zahlreiche Besucher unter dem mächtigen Minentor versammeln. Dort, wo einst die Soldaten in die Schlacht zogen, sehnen sich viele Menschen nach Frieden. Die Last Post Association will die Tradition fortführen.
Unsere Motivation ist, das Andenken an die Toten des Ersten Weltkriegs wachzuhalten. Wenn Sie hier in Ypern leben, dann sehen Sie ringsum die großen Soldatenfriedhöfe. Und es bleibt ja aktuell mit all den Dingen, die heute in der Welt passieren.
Der Weihnachtsfrieden von 1914 war nur eine kurze und einmalige Episode. Trotzdem sei es wert, an sie zu erinnern, auch 110 Jahre danach, findet Benoît Mautry. Für einige Zeitzeugen des Weihnachtsfriedens von 1914 endet das Grauen des Krieges nicht im November 1918. Gut 20 Jahre später beginnt mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Kurt Zemisch gehört zu denen, die erneut an die Front müssen. Er gerät in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dort verliert sich seine Spur 1946. Im Jahr 1998 findet Kurt Zemischs Sohn Rudolf die Kriegstagebücher des Vaters auf dem Dachboden und übergibt sie dem Museum in Flanders Fields in Ypern. In den Aufzeichnungen steht ein Satz, der nach Ansicht von Historikerin Karen de Ricke den eigentümlichen Zauber des Weihnachtsfriedens perfekt zusammenfasst.
So bewirkte doch das Weihnachtsfest das Fest der Liebe, das die verhassten Feinde für kurze Zeit zu Freunden wurde.
Im Zeitzeichen erinnerten Joachim Heinz und Markus Harmann an den 24. Dezember 1914, als deutsche und britische Soldaten im Ersten Weltkrieg das Kämpfen einstellten und gemeinsam Weihnachten feierten. Zeitzeichen am Freitag über das Theaterstück Peter Pan.